Deutschlandfunk Kultur Literatur
mit Miriam C. Schreiben ist ein einsames Geschäft. In monatelanger, ja oft auch jahrelanger, solitärer Arbeit, da brüten die Schriftstellerinnen und Schriftsteller über ihren Werken. Oder kann das alles auch ganz anders sein? In den letzten Jahren, da haben sich SchriftstellerInnen wieder häufiger zu Kollektiven zusammengeschlossen. Sie setzen sich dann zum Beispiel gemeinsam ein für politische Veränderungen im Literaturbetrieb, sie tauschen sich aus, unterstützen sich und sie veröffentlichen sogar dann Romane zusammen. Das ist kein neues Phänomen. In den Dichterschulen des Barock, in den Briefromanen der Romantik oder auch in den europäischen Avantgarden des 20. Jahrhunderts, da produzierte und publizierte man immer wieder Bücher zusammen. Wie einsam also muss es sein? Wie einsam ist es, das literarische Schreiben? Sind es vielleicht nicht eher die medialen Aufmerksamkeitslogiken, die verlangen, dass wir jedem Roman einen Schöpfer oder eine Schöpferin zuschreiben? Und was sagt es überhaupt über unsere Zeit, über unseren Buchmarkt aus, wenn das Schreibkollektiv gerade wieder eine Konjunktur hat? Gibt es da vielleicht eine neue Solidarität unter den Schreibenden? Diese Fragen diskutiere ich heute mit meinen Gästen. Und dafür begrüße ich einmal eine erfahrene Kollektivautorin. Annette Gröschner hat in ihrem umfangreichen und auch vielfach ausgezeichneten Werk als Autorin, als Journalistin, als Herausgeberin immer wieder im Kollektiv gearbeitet, zum Beispiel mit dem Performance-Kollektiv Shishi Pop. Sie hat sogar als Dozentin für kreatives Schreiben einen Kollektivroman angeleitet und sie steht gerade mit einem gemeinschaftlichen Buchprojekt auf der Bestsellerliste. Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Das Buch hat Annette Gröschner zusammen mit Peggy Mädler und Wenke Seemann geschrieben. Herzlich willkommen, Frau Gröschner.
Hallo.
Mein zweiter Gast ist Verena Güntner, Schriftstellerin und Schauspielerin. Und sie ist Teil eines ja, vergleichsweise neu gegründeten Kollektivs, das sich für Sichtbarkeit feministischer Fragestellungen in der zeitgenössischen Literatur einsetzt. Liquid Center heißt dieses Kollektiv. Und das hat gerade in einem gemeinsamen Schreibprozess von 18 AutorInnen, unglaublichen 18 AutorInnen, den Kollektivroman Wir kommen veröffentlicht. Da geht es um weibliche und auch queere Sexualität und Begehren. Schön, dass Sie auch da sind, Frau Güntner.
Hallo.
Außerdem ergänzt unser Gespräch aus literaturwissenschaftlicher Perspektive Erika Thomalla. Sie ist Professorin für Buchwissenschaft und digitale Buchkultur an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und da beschäftigt sie sich mit literarischer Zusammenarbeit. Zusammenarbeit heißt auch ein Forschungsnetzwerk, das sie leitet und das sich mit Praktiken von literarischer Kollaboration auseinandersetzt. Herzlich willkommen auch an Sie, Frau Thomalla.
Hallo.
Ja, der Schriftsteller dürfe nicht ständig seine Türe knattern oder seine Kinder schreien hören. Er müsse ungestört dem Trieb seines Kopfes folgen können. Man muss ihn allein lassen. So schreibt das der Schriftsteller und Arzt Johann Georg Zimmermann Ende des 18. Jahrhunderts, also in der ersten Hochphase der Genieästhetik, also dieses Mythos vom ganz einsam und ganz aus sich selbst heraus vollkommen unabhängig schöpfenden Autorgenies. Ja, Annette Gröschner, ich glaube, Sie arbeiten auch immer noch hinter verschlossenen Türen, aber eben auch immer wieder im Kollektiv. Ich kann mir vorstellen, obwohl schon einige ernüchternde Erfahrungen in so einer Gruppenarbeit oder Teamarbeit vorgefallen sind, was treibt Sie denn immer wieder zurück in diese kollektiven Arbeitsweisen?
Ich glaube, ich habe nicht genügend Sitzfleisch und ich bin Frau. Also das sind, glaube ich, zwei Sachen, die sehr dazu geführt haben, dass ich mich immer wieder auch in diese kollektiven Geschichten begebe. Also, dass ich eine Frau bin, da wäre man dann immer sehr schnell bei dem Geniekult, dem ja quasi, als ich angefangen habe zu schreiben, glaube ich, noch 3/4 der männlichen Autoren verfallen war. Und das hieß natürlich, also der einsame Held, der am Schreibtisch sitzt und Meisterwerke verfasst und deswegen in Ruhe gelassen werden muss. Das war damals schon, als ich jung war, klar, dass wenn ich eine Frau bin und vielleicht auch mal Kinder habe und so wie ich dann auch alleinerziehend, dann geht das nicht. Da kann man nicht immer die Tür zumachen, weil man die ganze Zeit immer darüber nachdenken muss, was machen die Kinder eigentlich, wenn ich hier die Tür zumache. Und außerdem ist es natürlich auch, wenn man im Kollektiv arbeitet, kann man sich auch in den anderen Arbeiten, die man hat, vielleicht auch abwechseln. Ja, das wäre das eine. Und das zweite ist einfach, was mit dem Sitzfleisch zu tun hat. Ich habe immer auch gerne über die verschiedenen verschiedenen Künste hinweggearbeitet, also auch viel mit bildenden KünstlerInnen und so gemeinsame Projekte gemacht oder mit FotografInnen gearbeitet. Und das hat mir sehr viele Impulse gegeben, ja, auch für das einsame Schreiben dann. Und ich glaube, dass das sich so abwechselt. Also ich könnte nicht nur kollektiv arbeiten müssen, muss ich auch sagen. Das würde mich doch auf die Dauer anstrengen, auch weil man natürlich auch noch so viele andere Ideen im Kopf hat und ich mache beides.
Ihr aktuelles Buch, das hatte ich schon angesprochen, das haben Sie zusammengeschrieben mit zwei anderen Frauen. Da betrinken Sie sich alle drei zusammen. Das haben Sie auch durchaus ernst genommen. Und wir folgen dann Ihnen dreien durch 7 Nächte und wie Sie dann eben gemeinsam darüber nachdenken, über Ihre ostdeutschen Prägungen, auch über den gegenwärtigen Ost-West-Diskurs, über Utopien für die Zukunft. Und große Teile des Buches sind eben das verschriftliche Gespräch unter Ihnen dreien, aber so, dass wir eben immer verfolgen können, was sagt Peggy Mädler, was sagt Wenke Seemann und was davon sagt jetzt Annette Gröschner. Es gibt aber auch so ein paar Aussagen, die dann in so einem kollektiven Wir formuliert sind. Also zum Beispiel, ich greife jetzt nur eine mal heraus, wir plädieren für eine universelle und zugleich gruppenbezogene Menschenfreundlichkeit. Was ist das für ein Wir oder zu was für einem Wir sind Sie da geworden mit den anderen beiden? Ein Kollektiv oder so eine Erfahrungsgemeinschaft?
Wir lustigerweise haben ja in dem Gespräch in einer Nacht auch so diese Begriffe auseinandergenommen, also Begriffe, die wir als Kinder und Jugendliche eben gelernt haben in der DDR, und da gehörte auch das Wort Kollektiv dazu, und wir haben uns dann am Ende darauf geeinigt, dass uns eigentlich die westliche Definition des Kollektivs viel besser gefällt, also die, die nicht hierarchisch ist. Die Kollektive, die wir kennengelernt haben, waren immer ideologisch und waren hierarchisch angeordnet. Es gab also immer einen Leiter, ja, so einen Abteilungsleiter. Manchmal auch eine Abteilungsleiterin, die sich dann aber auch Abteilungsleiter genannt hat. Also es gab immer so jemand, der dann am Ende so die Fäden in der Hand hatte oder von oben herab dann einfach bestimmt hat, wie das am Ende aussehen soll. Oder es kam halt gleich von der Betriebsleitung, die einen Plan erfüllen musste oder so. Also diese Art von Kollektiv hat uns nie interessiert, sondern eher so die aus der westlichen Studentenbewegung gekommene, wo das Kollektiv etwas Offenes ist, was nicht hierarchisch ist oder versucht nicht hierarchisch zu sein. Das ist ja auch immer so eine Frage, ob es am Ende hinhaut. Und wo man sich auf einer freiwilligen Basis zusammensetzt und was gemeinsam macht, weil man denkt, dass es vielleicht besser ist, als nur individuell zu sein. Ja. Hm. Wobei ich auch noch sagen muss, es ist ein Unterschied, ob man in einer Gesellschaft lebt, die das Individuelle absolut hervorkehrt, oder ob man in einer Gesellschaft lebt, wo man das Kollektiv, wo das Kollektiv das Entscheidende ist. Ja? Also zu DDR-Zeiten wollte ich immer individuell sein, währenddessen ich heute denke, ja, es ist vielleicht ganz gut, in dieser Ego-Gesellschaft Kollektive zu bilden, ja? Um etwas dagegen zu setzen.
Verena Güntner, der Kollektivroman, den Sie gerade mit herausgegeben haben, der funktioniert ja insofern anders als das Buch jetzt von Annette Gröschner und den anderen beiden, weil wir nicht wissen, in dem Roman Wir kommen, welcher Text jetzt von welcher Person stammt. Also es gibt mal etwas kürzere, mal etwas ausführlichere Szenen, Erinnerungen oder Reflexionen, die sich eben alle mit Sexualität, mit Begehren beschäftigen, oft aus weiblicher oder aus queerer Perspektive. Es geht dann zum Beispiel um erste sexuelle Erfahrungen, es geht um Masturbation, sexuelle Gewalt, Geburt und Lust. Also es sind durchaus auch sehr intime Themen, um die es da geht. War das deshalb klar oder war es überhaupt von Anfang an klar, dass Sie diesen Kollektivtext schreiben wollen, und zwar so, dass eben die einzelne Person hinter diesem Kollektiv verschwindet?
Ja, das war tatsächlich von Anfang an klar, weil wir das ja auch schon mal gemacht haben, genau in dieser Form. Vor Liquid Center habe ich einem anderen Kollektiv angehört, Writing with Care Rage. Das hat sich mittlerweile aufgelöst. Das war auch ein viel größeres Kollektiv. Jetzt sind wir ja nur zu dritt. Also jetzt im Herausgeberinnenkollektiv sind wir nur zu dritt. Dort waren wir anfangs 12, und bei Writing with Care Rage ging es um die Vereinbarkeit oder eben Nichtvereinbarkeit von Care-Arbeit und Autorinnenschaft. Und ein Teil davon war am Anfang auch noch ohne die Absicht, das jemals zu veröffentlichen, sondern einfach nur quasi uns in einem digitalen Raum zu treffen und auszutauschen. Das war nämlich während der Pandemie, da gab es ja gar keine andere Möglichkeit mehr, dass wir uns versucht haben, eben auszutauschen, zu schauen, ob die Erfahrungen, die wir gemacht haben in Bezug auf dieses Thema, individuell sind oder eben doch strukturell, wie wir dann rausgefunden haben. Auch an vielen Ecken ahnt man das ja, aber es gab trotzdem auch noch so Bereiche, wo wir uns gar nicht so sicher waren und dann auch erstaunt waren. Und aus dieser Erfahrung heraus war für uns dann klar, dass wir das auf jeden Fall anonym machen wollen, weil das eine sehr positive und ermächtigende Erfahrung war, eben auch als einzelne Stimme sich in diesem Kollektiv so aufzulösen. Und auch hinter sowas wie Textbesitzverhältnisse oder so zurückzutreten. Ich muss auch sagen, ich erlebe das jetzt so bei den Lesungen auch als sehr kräftigend und als tolle Erfahrung, da zu sitzen, zu lesen, vorher nicht genau zu wissen, was ich eigentlich lese, ob ich zufälligerweise meinen Text lese oder den Text von einer Kollegin, die entweder jetzt gerade dabei ist oder auch nicht. Wir lesen ja nicht immer alle zusammen. Mhm. Also diese Zufälligkeit, das hat ja auch was sehr Spielerisches. Also diese Anonymität hat eben so viele Aspekte. Einerseits, dass Schamgrenzen radikal wegfallen können, also müssen nicht, aber können. Und auf der anderen Seite hat es aber eben auch diese Möglichkeit zu spielen und sich da auch zu tarnen. Ich glaube, viel zu viel in Willkommen wird vielleicht autofiktional oder autobiografisch gelesen, was es aber, glaube ich, zu großen Teilen gar nicht ist. Und das ermöglicht die Anonymität halt. Und ich glaube auch, wir hätten ein völlig anderes Buch am Ende bekommen, wenn wir unter Klarnamen geschrieben hätten.
Aber wie habt ihr das mit, macht ihr das mit den Lesungen? Ist ja auch dann so eine Frage bei 18 AutorInnen. Hm. Ist dann jede mal dran? Achtet man dann darauf, dass da nicht Leute zu oft lesen, oder das ist ja dann auch so eine Frage, ne, die man dann aushandeln
und vor allem,
muss.
Genau, wer es reguliert dann auch.
Genau, also das, wie alle, also alle Prozesse, die mit dem Buch zusammenhängen, haben wir da immer sehr viel drüber nachgedacht und überlegt. Das läuft tatsächlich nach einem Rotationsprinzip, einerseits im kleinen Kollektiv, also unter uns dreien, weil wir es auch wichtig fanden, dass immer eine von uns Herausgeberinnen dabei ist, weil wir natürlich zu dem Prozess nochmal ganz anders Auskunft geben können. Also gar nicht so sehr, weil wir uns nach vorne stellen wollen, sondern weil bestimmte Fragen wir, glaube ich, eher beantworten können. Und dann gibt es aber auch ein Rotationsprinzip im großen Kollektiv. Das heißt, jede soll mal drankommen. Und das ist aber auch was, wo wir jetzt merken, ist gar nicht so leicht, weil es gibt natürlich dann auch Anfragen. So eine ganz bestimmte
Interviews zum Beispiel, wie diesem hier.
Genau.
Da muss dann einer ausgewählt werden oder zwei, ja.
Genau, und dann losen wir auch tatsächlich aus. Also wir losen ja auch die Texte vor den Lesungen aus und es funktioniert. Also es wird auch gar nicht so viel Aufhebens drum gemacht, es wird einfach ausgelost. Und es kann sich eben auch keine Veranstalterin eine Person aussuchen, so, ne? Weil das ist ja auch schon wieder so. Dann werden natürlich erstmal die großen Namen in Anführungsstrichen angefragt. Und genau das wollen wir ja unterlaufen mit unserem Projekt. Aber das merken wir auch jetzt, da sind echt Widerstände auch im Spiel. Ich bin mal gespannt, ob der Literaturbetrieb schon bereit ist für das große Kollektiv in Anonymität. Mhm.
Frau Tomalla, Sie forschen nicht nur zur Art und Weise, wie AutorInnen zusammen schreiben, wie wir es jetzt gerade von Frau Gröschner und Frau Güntner gehört haben, sondern auch, wie ja Bücher und Literatur überhaupt eben in Zusammenarbeit entsteht. Was verstehen Sie denn unter diesem Begriff Zusammenarbeit? Also wie weit ist der gefasst?
Also in meiner Forschungsarbeit geht es jetzt tatsächlich weniger um Kollektive wie die beiden genannten Beispiele, bei denen man zusammenarbeitet, zusammen schreibt und wo man gemeinsame ökonomische, ästhetische oder politische Ziele verfolgt und sich dazu zusammenfügt. Es geht auch nicht um explizite Gruppenarbeit, wie man sie bei der Gruppe 47 oder so kennt, wo ja gar nicht unbedingt gemeinsame Schreibprojekte entstanden sind, sondern wo es mehr um gemeinsames Vorlesen und Kritisieren geht, sondern bei mir geht es tatsächlich um eher unsichtbare Kollaborationen. Das passt aber insofern ganz gut, als Annette Gröschner ja vorhin gesagt hat, es betrifft sie auch als Frau, also die Frage, ob man kollektiv schreibt oder nicht. Bei uns geht es, also in meinem Forschungsprojekt, um Formen der Zusammenarbeit, die eben normalerweise nicht sichtbar sind, weil sie im Hintergrund passieren. Also Tätigkeiten von Agentinnen, von Lektoren, von Mentorinnen, von Freunden, von Personen, die sich Klappentexte, Titel, Cover und so weiter ausdenken. Also sozusagen alles, was daran beteiligt ist, wenn ein Buch entsteht oder ein Text entsteht. Und oft sind das historisch eben tatsächlich auch Frauenrollen, also die Ehefrauen oder die Sekretärinnen, die an der Entstehung von Texten ganz maßgeblich beteiligt sind, ohne dass man das weiß. Und wir versuchen in der historischen Arbeit vor allem eben diese unsichtbare Mitarbeit auch wieder sichtbar zu machen.
Also so eine Zusammenarbeit, die eigentlich zwangsläufig für jedes Buch gilt, was es irgendwie auf den Markt schafft, wo eine Lektorin beteiligt ist oder jemand, der das produziert, das vertreibt, einfach zu einer Ware sozusagen auch macht. Ne?
Genau.
Wie erleben Sie das denn gerade? Gibt es eine Konjunktur, ich habe das vorhin so behauptet, von Kollektiven? Also wird das gemeinsame Schreiben oder die Arbeitsweise des Kollektivs gerade wieder neu entdeckt?
Ja und nein. Es gibt, glaube ich, schon eine Konjunktur aktuell von kollektiven Projekten. Das sind vor allem Projekte, bei denen sich Gruppen zusammentun, die unter einer bestimmten Form der historischen Erfahrung, die sie teilen oder die eine bestimmte Diskriminierungserfahrung gemacht haben oder die bestimmte andere kulturelle Hintergründe teilen und die das artikulieren möchten. Also ich glaube, solche Projekte gibt es im Moment viel und die dann eben bestimmte Interessen damit auch verbinden. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, dass es kollektive Projekte wirklich schon sehr, sehr lange gibt. Sie haben das auch vorhin gesagt. Ein Bereich, in dem das tatsächlich sehr kontinuierlich stattfindet, seit ungefähr der Zeit um 1800, ist die Trivialliteratur und Genreliteratur, also wo es im Bereich der Heftchenromane, der Groschenromane, der Kolportageliteratur tatsächlich immer schon gemeinsame Arbeitsgemeinschaften gab und auch nach wie vor gibt. Also interessant ist, dass auch in der Gegenwart im Bereich der Krimiliteratur, der historischen Romane, zum Beispiel die Beinert-Schwestern wären da ein Beispiel, aber teilweise auch im Jugendbuchbereich. Ja, es gibt in den USA diese Schreibfabrik Full Fathom Five, die Jugendbücher zusammen im Kollektiv produzieren. Aber da wird es natürlich nicht in der Art und Weise ausgestellt, dass man sagt, wir sind ein Kollektiv und wir sprechen für eine gemeinsame Erfahrung, sondern da hat das ganz pragmatische Gründe. Auch im Bereich der Schreibausbildung ist es ein Phänomen, das es schon sehr lange gibt. Natürlich hat sich das noch mal viel stärker formalisiert und institutionalisiert, seit es sowas wie Schreibschulen gibt. Aber auch davor gibt es Fälle, wo sich junge Autoren und Autoren zusammentun und versuchen, über ein gemeinsames Schreiben an einem ästhetischen Profil zu arbeiten, ja, oder sich zu verbessern, sich im Literaturbetrieb zu etablieren. Also ein frühes Beispiel dafür wäre der Göttinger Hain, also eine Gruppe von Studenten, männlichen Studenten, die sich in den 1770er Jahren zusammengetan haben und tatsächlich jede Woche getroffen, um an ihren Texten zu arbeiten und sich damit auch etablieren zu können. Und solche Fälle, die sind, glaube ich, relativ durchgehend und gibt es immer wieder. Und gleichzeitig kann man schon sehen, denke ich, in der Gegenwart, dass jetzt auch noch mal eine verstärkte Aufmerksamkeit vielleicht da ist für das kollektive Arbeit, für das, was auch Kollektivität leisten kann, sich kollektiv zu positionieren und wahrscheinlich auch schon noch mal in der Gegenwart eine Abkehr gegenüber dieser eben emphatischen Idee der Autorschaft, auch wenn ich trotzdem denke, dass die natürlich stabil bleibt.
Deutschlandfunk Kultur, das gemeinsame Schreiben ist unser Thema. Zum Beispiel im Kollektivroman zu Gast sind die Schriftstellerin Annette Gröschner, Schriftstellerin Verena Güntner, die beide kollektiv schreiben und arbeiten, beide gerade kollektive Buchprojekte veröffentlicht haben. Außerdem die Literaturwissenschaftlerin Erika Tomalla bei uns in der Runde. Sie forscht zu kollaborativen Schreib- und Publikationsprozessen. Und Frau Gröschner, ich weiß, dass diese historischen Vorbilder, von denen Frau Tomalla gerade gesprochen hat, die kollektiven historischen Vorbilder auch für Sie wichtig sind oder interessant sind. Wie würden Sie die gegenwärtigen Kollektive vielleicht abgrenzen zu historischen Vorläufern? Oder sind sie gar nicht so unterschiedlich? Was macht diese neuen Kollektive, wie sie sich vielleicht seit 2000, seit 10, 20 Jahren gründen, was macht die aus?
Ich glaube, dass man immer fragen muss, gibt es einen Auftrag? Und da sind wir natürlich dann immer mittendrin in dieser Frage, ob das überhaupt eine gute Sache ist, kollektiv zu arbeiten. Es gibt ja einfach dieses eine schlechte Beispiel oder sehr widersprüchliche Beispiel und das ist Bielamor. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist eine kollektive Arbeit gewesen von sowjetischen Schriftstellern, die unter der Leitung von Maxim Gorki 1931 nach Bielamor zum Weißmeerkanal gefahren sind und den Gulag beschrieben haben als kollektives Werk. Und das ist so eine Verherrlichung der Umerziehungslager gewesen. Und das war natürlich im Auftrag passiert. Mhm. Die sind da hingekommen und haben dann darüber geschrieben. Also es sind 120 hingefahren und 36 haben am Ende den Kollektivroman geschrieben. Und als wir 2005, Stefan Poromka und ich, in Hildesheim ein Seminar über Literatur in der Arbeitswelt gemacht haben, haben wir das auch als Beispiel genommen. Also ein Beispiel,
was man sich immer vor Augen halten soll, muss, wenn man darüber redet, Kollektivromane zu schreiben. Also in welchem Auftrag arbeitet man und macht man es im Namen einer Ideologie oder macht man es aus anderen Gründen? Und ich glaube, da muss man immer ganz genau gucken, ne? Warum fängt man an und wer ist dahinter versteckt?
Ja.
Also das eine ist ja mal die Frage der Produktion, das andere ist die Frage der Distribution. Also ist die Frage ist, ist das kollektive Arbeiten eben die reine Schreibarbeit oder geben wir es denn auch noch kollektiv heraus und verbreiten wir es kollektiv? Und das ist ja in den meisten Fällen nicht so, in unseren beiden Fällen auch nicht so. Da ist ein Verlag und der ist ein kapitalistisch strukturiertes Unternehmen, was im besten Falle einen Erfolg damit hat, ja. Ich fand es ja lustig, als wir auf der Buchmesse waren, haben die drei Frauen, die vom Hansa Verlag dafür zuständig sind, das Buch mit zu verbreiten, irgendwie ein Foto geschickt, dass sie drei Frauen gründen den idealen Verlag. Also wo sie dann darüber nachgedacht haben, was könnte man eigentlich nochmal anders machen? Ja, das finde ich dann, wenn das so weitergeht und sich weiterträgt, so, dann finde ich das natürlich ganz großartig. Ja.
Waren das Überlegungen, Verena Güntner, beim Kollektiv Liquid Center und bei Ihrem Kollektivroman sozusagen in welche Traditionslinie des kollektiven Schreiben, des Kollektivs begeben wir uns? Und gab es da vielleicht auch ganz unterschiedliche Ansichten unter den 18 AutorInnen, die ja auch unterschiedlichen Generationen zum Beispiel entstammen?
Ja, also wir haben uns tatsächlich im großen Kollektiv darüber gar nicht wirklich ausgetauscht, weil wir uns ja, muss man auch sagen, zu großen Teilen überhaupt nicht kannten. Also wir haben tatsächlich losgelegt, wir haben angefragt und losgelegt. Und wir haben natürlich zu dritt immer wieder überlegt, ist das die Form? Ne? Am Anfang, klar, wir kamen ja von diesem anderen Kollektiv und wussten, dass es funktionieren kann. Ich glaube, bei uns ist halt entscheidend, dass wir das anonym gemacht haben und deswegen natürlich bestimmte Gespräche einfach gar nicht stattgefunden haben vorher. Also wir haben natürlich diskutiert, dann auch anonym, aber das ist zum Beispiel auch was bei einem nächsten Projekt, wo ich mir vorstellen könnte, dass man das einfach das noch mehr aufbricht, sich da nochmal, also mehr ins Gespräch begibt, auch schon vorher. Aber da muss ich auch sagen, da waren auch einfach Grenzen des Möglichen irgendwann so erreicht. Und ich finde aber auch, dass so der Moment des Scheiterns, dass der da von Anfang an auch so mitschwingt, das finde ich eigentlich sogar auch produktiv. Klar, wir haben natürlich schon auch den Druck gespürt in dem Moment, wo der Verlag dazu kam, weil der Verlag zahlt eine Summe Vorschuss. Wie hoch ist die Summe? Daran misst sich dann auch so ein bisschen der Druck, den man selber spürt oder eben nicht. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass wir wie so eine Art Kleinverlag im Verlag waren, weil wir die ganze Kommunikation ja auch mit unseren AutorInnen begleiten. Also das haben eigentlich ausschließlich wir gemacht.
Ne? Ja. Aber was heißt das dann anonym? Ich meine, heutzutage, wenn man jetzt ein gemeinsames Dokument im Netz hat, kann man ja hinten immer noch sehen, wer gerade geschrieben hat. Nee, wie habt ihr das geschafft, dass ihr da wirklich anonym seid?
Also wir haben ja in einem Google Doc geschrieben online und wenn du dich jetzt nicht über deinen Google oder über deinen Gmail-Account anmeldest, dann kannst du dort anonym schreiben, dann wird dir so ein anonymer Tiername zugewiesen, dann schreibt der anonyme Otter mit dem anonymen Känguru. Und du kriegst auch jedes Mal ein neues Tier. Also du kannst ja nicht irgendwann,
okay, also ach, man der Otter schreibt ja. Besonders schlüpfrigen Geschichten kommt vom Otter.
Genau. Ja, ja, ich finde es aber interessant, dass man implizit schon den Eindruck hat, wenn man den Roman liest, dass es eigentlich die ganze Zeit auch um die Frage geht, was heißt das eigentlich, zusammen zu sprechen und zusammen zu schreiben. Mhm. Weil man ja sieht, es gibt sowas wie einen gemeinsamen Erfahrungshorizont, es gibt bestimmte Themen, die durch die Kapitel strukturiert werden. Und gleichzeitig gibt es eine Vielstimmigkeit innerhalb dieses gemeinsamen Erfahrungshorizonts. Und auch ein aufeinander reagieren, aufeinander antworten, kommentieren, auch mal nicht einer Meinung sein. Und sozusagen dieses Zusammenspiel von einer kollektiven Erfahrung und trotzdem individuellen Perspektiven, das fand ich ganz interessant, wie das in dem Roman verbunden wird.
Frau Thomalla, vielleicht noch die Frage an Sie, wie üblich oder ungewöhnlich ist es denn, dass sich solche Kollektive, AutorInnen-Kollektive vor dem Schreiben überlegen, was für ein Kollektiv wollen wir sein, wie einheitlich wollen wir am Ende erscheinen oder funktionieren die meisten eigentlich so, dass man erstmal losschreibt und danach vielleicht oder währenddessen vielleicht so Fragen geklärt werden wie, was sind wir eigentlich?
Das ist teilweise im Nachhinein schwer zu rekonstruieren, weil wir ja oft nur die schriftlichen Überlieferungen haben und nicht wissen, was an mündlichen Diskussionen stattgefunden hat. Was man aber schon oft sehen kann, ist, dass im Prozess des Schreibens eine Auseinandersetzung mit der Frage stattfindet, was heißt es, kollektiv zu schreiben und kollektiv zu arbeiten? Und dass man, wenn man dann die Spuren verfolgt, also die Prozesse des Redigierens, des sich Austauschens, ja, über Textvarianten nachdenken, dass man dann oft auch sieht, dass viel mehr Dissens im Spiel war, als man dann beim Endprodukt noch sehen kann. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Unterschied jetzt zu Ihren Projekten, wo das ja teilweise eben auch markiert und ausgestellt wird, dass es diesen Dissens gibt. Bei historischen Kollektiven gibt es häufig den Fall, dass man eben, wenn man die handschriftlichen Dokumente sich ansieht, schon bemerkt, dass es da unterschiedliche Varianten gab, ja, und dass man die vielleicht die individuelle Signatur der Beteiligten auch noch viel stärker sieht und dass dann am Ende oft eine Hand das nochmal zusammenfügt, redigiert und in so eine Einheit bringt. Das lässt sich jetzt natürlich auch nicht so pauschalisieren. Aber tendenziell findet sozusagen die Frage darüber, was soll das eigentlich für ein Kollektiv sein und wie bringt man das eigentlich auf einen Nenner, dass die tatsächlich im Prozess des Schreibens und des sich Austauschens ausgehandelt wird und nicht unbedingt vorher feststeht.
Deutschland von Kultur, kollektives Schreiben ist unser Thema. Annette Gröschner, Verena Güntner und Erika Tomalla sind zu Gast. Und Frau Gröschner, Sie haben Ihre Arbeit am Literaturinstitut in Hildesheim schon angesprochen. Da haben Sie ein Seminar unter anderem gegeben, Studiengang kreatives Schreiben, auch zu kollektiven Schreiben. Sie haben ein Kollektiv angeleitet, gemeinsam mit Stefan Poromka, einen Text des sogenannten Phoenix-Kollektiv. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Kollektiv war, was sich sehr viele wahrscheinlich im Vorfeld Gedanken gemacht hat über ihre Art und Weise. Das war ein Projekt, wo dann 17 Studentinnen und Studenten eben unter ihrer Leitung verschiedene Interviews geführt haben, Akten gesichtet, die Geschichte einer Gummifabrik recherchiert, die fast 100 Jahre in Hildesheim existiert hat und dann 1968 von den Harburger Phoenix Gummiwerken geschluckt wurde und darüber ist also dieses kollektive Buch entstanden. War das eigentlich schwierig, gerade Studierende, die vielleicht mit so einem Wunsch kommen, ein großer Star-Autor, eine große Star-Autorin zu werden, die zum kollektiven Schreiben zu überreden oder genau andersrum?
Da müsste man die Studierenden fragen, die ja heute auch zum Teil renommierte AutorInnen sind. Ja. Ich hatte vorher mehrere Bücher gemacht, wo ich mich mit Betrieben auseinandergesetzt hatte, der ehemaligen DDR, die aufgelöst worden sind, hatte mit den Leuten gesprochen und hatte das sozusagen so ein kollektives Werk geschaffen, was ich geschrieben habe, aber wo die Stimmen alle von Leuten kamen, die das selbst erlebt hatten oder die in diesen Betrieben gewesen waren. Das war zum Beispiel ein Kernkraftwerk oder die Wismut. Also so Sachen, wo es immer so Vorurteile gab. Und um nicht meine eigene Meinung von vornherein herauszustellen als Textautorin, es war auch immer noch ein Fotograf dabei, Arvid Messmer, haben wir damals gesagt, okay, wir lassen die alle sprechen. Und dann wird das so ein Chor von Stimmen. Das haben wir hier in dem Buch in Hildesheim dahingehend noch erweitert, dass nicht nur die, die wir befragt haben, ganz viele waren, sondern auch die, die gefragt haben, ganz viele waren. Also da sozusagen ein Kollektiv trifft auf ein Kollektiv. Und die Leute, die dabei geblieben sind, das ist immer, am Anfang sind es immer mehr in Seminaren, die haben das auch sehr gerne gemacht, weil es war ja so eine Verbindung von, wir gehen ins Archiv und gucken uns die Archivgeschichte an und wir gucken uns dann gleichzeitig, gehen wir zu den Leuten und fragen sie nochmal nach der Geschichte. Und da gibt es ja immer riesengroße Unterschiede zwischen dem, was in den Akten steht und dem, was die Leute erzählen. Und das einfach auch so zu lernen, dass eben auch mit diesen Archivalien umzugehen oder mit der Vergangenheit umzugehen, das war, glaube ich, für viele auch für ihr eigenes Schreiben, die haben ja völlig anders gemacht, doch glaube ich, ganz gut, also im Sinne eines Lernprozesses. Aber man muss natürlich sagen, auch wenn dann hier Kollektiv steht, aber wir waren eben halt auch immer zwei Dozenten, Dozentinnen. Also da gibt es auch eine Machtkonstellation, das kann man ja gar nicht anders sagen. Ja. Und das ist natürlich auch immer die Frage bei Kollektiven, die Frage der Verantwortlichkeit. Ne? Ein Kollektiv ohne Verantwortlichkeit, da kommt ehrlich gesagt nicht viel bei raus, ne? Sondern man muss die Aufgaben verteilen und man muss ganz klare Strukturen schaffen auch. Dann kann es funktionieren.
Und was waren das dann für Aufgaben, die Sie als Seminarleitung hatten? Also gab es Momente, wo Sie mal wirklich eingreifen mussten oder eingegriffen haben in die Arbeit des Kollektivs?
Naja, also die Leute haben ihre einzelnen Aufgaben gemacht und dann ist es sozusagen zusammengefasst worden. Das waren ja immer verschiedene Phasen auch. Ne? Und die Frage ist eben, wer ist am Ende dabei und guckt, so wie bei euch, eben halt, dass drei Leute die Herausgeberinnen sind und das sozusagen dann nochmal in der Hand haben. Ja? Das ist, glaube ich, immer wichtig, dass es einfach klar ist, dass die Aufgaben verteilt sind. Das war bei unserem Buch mit den drei Frauen auch so. Wir haben auch bestimmte Talente. Also Peggy Medler hat das absolute Talent der Dramaturgin. Die kann also ohne Probleme was wegschneiden und sagen, das passt jetzt nicht in der Struktur. Währenddessen ich mich echt total detailverliebt in eine Geschichte verlieben kann, die dann unbedingt drin sein muss. Aber quasi kollektiv heißt auch Kill Your Darlings. Also, dass man am Ende auch was rausstreicht, was die Einzelne vielleicht total super findet. Die Gefahr, die dabei besteht, dass es am Ende so eine Art Mittelmaß ist, weil man überall alles abgeschnitten hat, ja, und um einen Konsens zu haben. Also, das ist irgendwie, da ist, bewegt man sich, glaube ich, so auf so einem ganz, ganz schmalen Grat, ja.
Konsens ist ein Stichwort, über das ich unbedingt auch noch sprechen möchte, aber vielleicht noch Frau Gröschner auch an Sie die Frage. Frau Güntner hatte es gerade beschrieben, dass wir kommen eben in so einem gemeinsamen Google-Dokument oder einem gemeinsamen digitalen Dokument entstanden ist. Wie haben Sie das erlebt? Also wie haben Sie vielleicht in Hildesheim das Seminar organisiert oder jetzt auch die drei ostdeutschen Frauen? Wahrscheinlich auch in irgendeiner digitalen Form, oder? Das scheint irgendwie viel zu erleichtern bei so einem gemeinsamen Schreibprozess.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz toll ist, muss man dann schon sagen, dass es das gibt, auch wenn wir natürlich immer so bei den Konzernen immer sagen, oh, wer weiß, wo das alles landet. Aber dieses digitale Arbeiten zusammen, das ist schon sehr hilfreich bei diesen Projekten. Ja. Also wir haben das auch gemacht. Wir haben es auch über diese Dokumente, auf die alle Zugriff hatten. Und das erleichtert die Arbeit natürlich sehr. Ich weiß nicht, in Hildesheim, da haben wir damals noch diese Mailinglisten gehabt. Kann sich vielleicht auch noch jemand dran erinnern. Ja, aber ich habe ja öfters mal so auch schon in früheren Zeiten kollektiv gearbeitet. Wir haben auch mal in Schönebeck an der Elbe 1982 alle Gedichte geschrieben zu einem Thema. Und die haben wir dann, ja, die haben wir mit Schreibmaschine geschrieben und per Brief verschickt und mit Durchlegen, damit alle eins hatten. Also ich meine, die Wege findet man immer, aber es ist natürlich eine sehr große Vereinfachung, wenn man in einem Dokument schreiben kann.
Ja. Frau Thomalla, Digitalität und kollektives Schreiben, das hat vieles vereinfacht oder entwickelt sich vielleicht auch einfach noch weiter?
Ja, bestimmt. Es hat sicher vieles vereinfacht. Das ist ja auch immer die Frage, wie verändert so eine neue Medientechnik dann überhaupt die Praxis des Zusammenarbeitens? Also, dass es zum Beispiel möglich ist, über einen Google Doc auch anonym miteinander zu arbeiten, ohne dass man jetzt weiß, wessen Text man jeweils gerade redigiert oder liest oder kommentiert. Das ist natürlich, macht einen entscheidenden Unterschied. Bei historischen Kollektiven oder Gruppen ist es ja oft so, dass auch die Praxis des Vorlesens sehr wichtig ist. Und das macht natürlich auch was mit den Texten, ja. Also ob man die vorliest, ob man eine unmittelbare Reaktion hat, ob es unmittelbare Publikumseinwürfe gibt oder Reaktionen, die man dann in die eigene Arbeit wieder mit einbindet. Also das ist, glaube ich, eine interessante Frage daran, sozusagen, wie verändert eigentlich die Präsenz des Zusammenarbeitens sich, wenn man dann über Briefform kommuniziert. Es gibt eine berühmte Ballade des späten 18. Jahrhunderts von Gottfried August Bürger, Lenore, die tatsächlich über mehrere Monate ja im Briefverkehr immer wieder bearbeitet wurde in der Gruppe. Und das sind natürlich andere Prozesse des Zusammenarbeitens, die auch eine andere Distanz, eine andere Reflexion, eine andere Langfristigkeit ermöglichen, als sozusagen dieses unmittelbare Reagieren und Redigieren. Also da ist, glaube ich, die Frage interessant, wie sich Textarbeit konkret verändert im Zusammenarbeiten. Leichter macht es das sicher und vor allem natürlich auch das Arbeiten auf Distanz.
Und kreiert vielleicht auch ganz neue SchreibpartnerInnen. Ich habe gerade gesehen, dass es erste Projekte gibt, wo AutorInnen auch mit Sprachmodellen wie ChatGPT, also im Kollektiv, arbeiten.
Genau, ja, also auch das gibt es und wird, glaube ich, jetzt auch immer stärker an Instituten für kreatives Schreiben in die Schreibpraxis und die Lehre auch mit eingebunden. Aber auch das ist ein interessantes neues Phänomen der Kollektivierung, ja, also das Zusammenarbeiten mit KIs. Das wird man sicher dann nicht mehr, also in der Regel denke ich im emphatischen Sinn als so ein Kollektiv verstehen, wie jetzt zum Beispiel Liquid Center, also wo man auch eine starke gemeinsame Idee hat, sondern eher vielleicht als eine Art Hilfsmittel oder Tool. Aber trotzdem ist auch das natürlich eine andere Stimme, die man in das eigene Schreiben dann mit einbindet.
Frau Güntner, Sie haben zumindest schon mal mit dem anonymen Otter oder wie die Namen waren geschrieben. Könnten Sie sich vorstellen, auch mit einer KI zusammenzuarbeiten?
Ich weiß nicht, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Es gab ja vom Center for Literature, die haben ja so ein Projekt gemacht, ne? New Beginnings, da haben irgendwie 48 Stunden lang 48 AutorInnen, ich glaube, das war irgendwie so, dass die Maschine sozusagen Schreibaufträge vergeben hat und so algorithmisch dann das verteilt hat. Ich stelle mir das als Experiment schon spannend vor, aber ich habe auch ein bisschen Sorge natürlich, in welche Richtung sich das entwickeln könnte, so wie alle natürlich. Aber wahrscheinlich hätte ich auch mitgemacht, wenn man mich gefragt hätte und hätte es einfach mal ausprobiert und geguckt, was da nochmal Neues entstehen kann.
Ja. In gewisser Weise gibt es dafür ja auch historische Vorbilder schon, also gerade sozusagen für dieses Arbeiten mit fremdem Material, Montieren und so weiter. Das wurde ja auch im Dadaismus oder in anderen Avantgarden teilweise gemacht. Was jetzt, glaube ich, nochmal ein entscheidender Unterschied ist, dass die KI halt antworten kann und auch die eigenen Texte analysieren kann und auch sagen kann, hier sind Schwächen in deinem Text und so. Na, also sozusagen, dass man wirklich eine Art virtuellen Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin hat, das ist nochmal eine Neuerung.
Das gemeinsame Schreiben ist unser Thema. Wir sprechen über Kollektivromane, kollektive Bücher hier im Deutschlandfunk Kultur. Die Autorinnen Annette Gröschner und Verena Güntner, die haben an solchen kollektiven Büchern mitgeschrieben. Erika Thomalla erforscht sie aus literaturwissenschaftlicher, soziologischer Perspektive. Und wir haben schon ein bisschen über den Kollektivbegriff gesprochen, auch historische Vorläufe der Geschichte des kollektiven Schreibens und die praktische Umsetzung, dass also Digitalität immer eine wichtige Rolle spielt. Mich würde noch mal interessieren, wie einheitlich muss dann eigentlich ein Kollektiv am Ende sein? Oder was tut man, wenn sich die Mitglieder uneinig sind? Es gibt eine ganz interessante Stelle, Frau Güntner, im Kollektivroman Wir kommen. Da heißt es, Zitat, an dieser Stelle im Manuskript befand sich ein Text, in dem die Erfahrung einer weißen Urlauberin mit männlichen Prostituierten am Strand geschildert wurde. Aber, heißt es dann weiter, mehrere MitautorInnen empfanden die Schilderung als problematisch. Zitat Ende. Und dann habe man also entschieden, diesen Text nicht ins Buch aufzunehmen. Wie genau, muss ich mir das vorstellen, kam diese Entscheidung zustande?
Ja,
das unter 18 Leuten, muss man ja sagen.
Genau, also ja, das war tatsächlich so ein bisschen knifflig. Ich muss auch sagen, das war eigentlich so die einzige Stelle während des Schreibprozesses oder im Buch jetzt auch oder im Text, wo es längere Diskussionen gab. Ich habe mich dann immer gefragt, wenn wir vielleicht länger geschrieben hätten, hätte es vielleicht auch noch mehr Dissens gegeben. Ja, hätte man sich an vielleicht Formulierungen gestört oder Themen oder ne, es hätte Auseinandersetzungen gegeben, es wäre auch interessant gewesen. Und die hätten wir dann bestimmt auch gezeigt. Da war das Problem, dass wir da, Elisabeth Erhager, Julia Wolf und ich, haben ja im Anschluss an die Schreibphase diesen Wust an Text, es waren ja über 300 Seiten, kollagiert und Themen herausgearbeitet und haben dann quasi einen Vorschlag gemacht und den wieder online gestellt. Und dazu konnten sich dann die anderen 15 AutorInnen verhalten. Und da hatten wir noch Teile dieses Textes drin und da entbrannte dann wieder anonym in der Kommentarleiste eine Diskussion. Teilweise haben wir dann auch explizit mit einzelnen AutorInnen uns per Mail ausgetauscht und dann gab es tatsächlich sehr unterschiedliche Standpunkte dazu. Und wir hatten halt da das Problem, dass wir Sorge hatten, dass wir genau das, was hier beschrieben werden soll, ne, kritisch beschrieben werden soll, durch diese ja aus weißer Herausgeberinnenperspektive Sicht wieder reproduzieren. Und dann mussten wir tatsächlich als Dreierkollektiv am Ende eine Entscheidung treffen und haben versucht, einen Kompromiss zu finden, der in beide Richtungen, sage ich mal, so verträglich ist. Aber das fand ich auch eine interessante Auseinandersetzung. Da gab es auch dann zum Teil Unzufriedenheit natürlich mit der Entscheidung und starke Kräfte, die gegeneinander auch so ein bisschen gewirkt haben. Und dann ist es sozusagen, du hast es ja auch gerade gesagt, wer übernimmt dann eigentlich die Verantwortung? Und das ist dann genau die Position. Dann muss man sagen, okay, wir entscheiden uns jetzt eben dagegen, das reinzunehmen, aber wir machen es auch nicht unsichtbar, sondern wir kommentieren das und sagen, was wir da gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das, wenn es um ein anderes Thema gegangen wäre, also wäre es vielleicht einfacher gewesen, das abzubilden. An dem Punkt war das für uns drei. Das können andere, hätten das vielleicht anders gelöst. Der ja, gangbare Weg, wo wir das Gefühl hatten, das wird dieser Diskussion gerecht. Aber daran sieht man schon, wie viel, also das war sehr viel Kommunikation nötig unter uns in Richtung der AutorInnen und so. Also das ist tatsächlich da einen verantwortungsvollen Umgang zu finden, auch mit den Themen, fand ich zum Teil auch grenzwertig, muss ich ehrlich sagen. Also das haben wir auch gespürt, diese Verantwortung und enorm. Und da sind, glaube ich, auch so ein bisschen die Grenzen des kollektiven Prozesses sichtbar. Und deshalb finde ich es auch wichtig, über die zu sprechen. Trotzdem haben wir uns irgendwie nicht verkracht. Also so, es hat sich einfach über, hoffe ich, gute Kommunikation lösen lassen.
Aber heißt das, dass alle anonym waren, außer euch dreien?
Nee, wir auch nicht. Also du meinst jetzt im Schreibprozess?
Ja, in diesem Diskussionsprozess.
Im Diskussionsprozess auch. Also wir hatten natürlich...
Weil du sagtest, ihr habt euch Mails geschrieben, da sieht man ja dann, wer was geschrieben
genau,
hat.
Genau, also da haben sich dann natürlich Einzelne entschieden, die Anonymität aufzuheben. Die haben sich dann uns gegenüber gezeigt und aber jetzt während der Schreibphase und auch während der Lektoratsphase, da haben wir teilweise auch als Herausgeberinnen geantwortet in der Kommentarleiste, aber wir konnten auch natürlich als AutorInnen, wir haben ja selber auch mitgeschrieben, konnten wir natürlich auch anonym antworten. Also das sollte uns ja auch Also wir haben gesagt, es muss uns ja auch vorbehalten sein, dass man anonym antwortet. Aber wir hatten eben so eine leicht schizophrene Doppelfunktion.
Und was würden Sie denn dann sagen, Frau Güntner, wie einheitlich ist dieses Kollektiv? Oder war es Ihnen überhaupt wichtig, dass es ein einheitliches Kollektiv am Ende gibt oder dieser Anschein entsteht?
Also ist jetzt die Frage, welches der beiden, ne? Weil wir sind ja zwei. Also das, was ich mit Julia Wolf und Elisabeth Erhager zusammen bin und das große Kollektiv, was die, sag ich mal, die Lektoratsprozesse angeht, da haben wir natürlich irgendwann Entscheidungen treffen müssen, ne, für alle. Und da haben die uns aber ja auch, also es war ja das Besondere, finde ich, auch daran, dass die uns diese Verantwortung so gegeben haben, ja, also und überlassen haben. Also das hat ja was mit Vertrauen zu tun. Und das hat, glaube ich, aber ganz viel auch mit der Art und Weise, wie man kommuniziert, zu tun. Wie schafft man eigentlich Vertrauen unter so vielen Leuten, wo es natürlich unterschiedliche Haltungen und Meinungen zu Themen gibt. Aber ich fand es zum Beispiel auch spannend oder finde es jetzt immer noch spannend, das gehört ja alles noch dazu in den Lesungen, in den Gesprächen übers Buch, auch nochmal die einzelnen Standpunkte der AutorInnen zu hören, die natürlich sich unterscheiden sollen und dürfen. Und es ist ja auch bei weitem nicht so, dass jede von uns jeden Text, der da drin steht, wahrscheinlich so unterschreiben würde. Aber was halt funktioniert hat, ist natürlich, dass alle, oder na gut, es sind zwei, wollen anonym bleiben, aber alle anderen haben sich ja entschieden, so hinter diesem Text zu stehen, wie er da jetzt ist. Und ich weiß nicht, ob das immer so einfach war. Bestimmt, da gibt es auch bestimmt große Unterschiede. Aber dass das so möglich ist, da liegt für mich auch so die Power des Projekts, also dass das geklappt hat. Und deshalb würde ich sagen, ja doch, das ist möglich. Ja. Also, aber es hat mit ganz viel Sprechen und wirklich Kommunikation zu tun, guter. Ja. Und auch mal vielleicht ja zu merken, es hat was nicht funktioniert und dann Fehler einräumen oder so. Also das ist ja klar, so ein Prozess ist ja extrem fehleranfällig auch.
Kennen Sie denn ähnliche Konfliktfälle, Frau Gröschner, aus Ihrer kollektiven Arbeit, also dass es wirklich mal Situationen gab, wo es darum ging, sollen wir jetzt diese und diese Stelle überhaupt veröffentlichen oder sollen wir sie rausnehmen? Und es gibt einfach unterschiedliche Meinungen, Haltungen dazu.
Ja, da sind wir natürlich auch schon geprüft durch unsere Arbeit für Shishi Pop, also für das Performance-Kollektiv, wo ja auch diese Stücke auch immer kollektiv ausgehandelt werden. Und da wurden dann auch der Dissens, den es gab, die Diskussionen wurden ja dann auch offen geführt. Und das ist dann auch zum Teil hart. Da muss man dann auch schon dazu stehen. Ja.
Und Sie drei, Peggy Mädler und Wenke Simon, Sie haben sich eben in diesem in diesem Rahmen auch kennengelernt,
ja, von Shishi Pop. Genau, und wir hatten vorher mit Shishi Pop Mauern gemacht, wo es auch Auseinandersetzungen gab. Und von daher kennen wir das. Und es ist ja nicht so, dass man dann sofort beleidigt auf Wiedersehen sagt und weggeht. Ja. Also an einem bestimmten Punkt geht es eigentlich auch nicht mehr, wenn man einen Vertrag unterschrieben hat, dann ist es schon schwierig. Aber wir hatten jetzt auch nicht diese Auseinandersetzung. Wir müssen auch sagen, wir sind uns, was so Politik angeht, doch relativ ähnlich, auch wenn wir unterschiedliche Facetten haben. Aber ich habe ja nicht mit jemandem gesessen, der AfD-nah ist oder so. Ja, also das hätte ich nicht gemacht. Aber es gab schon auch Dissens und es gab auch Sachen, wo wir am Ende gesagt haben, okay, wenn eine das Veto einlegt, dann machen wir es nicht. Weil das ist unser gemeinsames Werk, wir müssen das irgendwie gemeinsam verteidigen können. Und es gab natürlich Sachen, wo die Mehrheit entschieden hat. Das heißt, eine war dagegen, zwei waren dafür, dann wurde es eben gemacht. Das waren aber die Sachen, die jetzt, also es gab so Veto-Entscheidungen und es gab Mehrheitsentscheidungen.
Merken Sie denn, dass Sie sich im kollektiven Arbeiten verändert haben über die Jahre? Also, dass es vielleicht Diskussionen gibt, die Sie nicht mehr führen oder die Sie jetzt erst recht besonders hart führen, weil Sie gemerkt haben, sonst bin ich am Ende irgendwie unzufrieden mit dem Ergebnis?
Ich kann es gar nicht so genau sagen, weil jedes Projekt ist auch immer anders, ja. Also ich weiß, dass es bestimmte Sachen gibt, die mir leichter fallen, weil ich Erfahrung damit habe und weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und weiß, dass es eben diese Aufgabenverteilung geben muss, sonst funktioniert es nicht. Aber ich bin dann auch immer wieder froh, und das ist auch interessant, immer wieder froh, wenn ich dann doch wieder an meinen Schreibtisch zu mir alleine zurückkehre. Also es ist wie, jetzt sitze ich wieder am Schreibtisch und für mich alleine und habe jetzt auch schon wieder Sehnsucht nach nach dem Kollektiv, ja. Also das ist so, ich glaube, da stecken auch so zwei Seiten in mir drin, ja. Ich glaube, es gibt auch AutorInnen, die sagen, also niemals mit einem Kollegen oder einer Kollegin zusammenarbeiten. Ich bleibe bei meinem Schreibtisch und so. Also es ist natürlich auch besser für die, wie wir vorhin schon sagten, die Warengruppeneinsortierung, wenn es nicht so viele Kollektive gibt. Das System kann das ja gar nicht aushalten. Das System möchte gerne den einzelnen Autor, jetzt auch mal die einzelne Autorin. Also da arbeiten wir ja auch immer permanent so ein bisschen gegen den Mainstream des Literaturbetriebs.
Mhm. Ich noch eine Sache, weil du das vorher auch gesagt hast, so mit den StudentInnen. Ich hatte so den Eindruck, dass gerade die jüngeren AutorInnen eigentlich so total ready sind, also bereit sind. Und wir hatten zum Beispiel, wir hatten eine Lesung jetzt am Literaturinstitut da auf der Messe, so eine Soli-Lesung. Und dann kam eine Studentin an und hat gesagt, sie saß halt drin während der Veranstaltung und hat irgendwann gedacht, oh, endlich muss mal nicht so eine Einzelperson mitvermarktet werden, das nervt. Und das war nicht so, also wo man so gemerkt hat, die haben auch schon diese Sehnsucht. Also so eben, ich glaube auch bei mir ist es auch beides. Ich freue mich, wenn ich auch jetzt wieder alleine arbeiten kann. Aber ich werde wahrscheinlich auch sofort wieder irgendwie die Fühler ausstrecken, sagen, wann machen wir weiter. Genau, aber das ist eben, ja, dass die auch schon sich auf einem anderen Weg befinden, ne? Die Jungen, der Nachwuchs.
Ja, was tatsächlich aber auch in der Geschichte immer mal wieder vorkommt, Frau Tomella, Sie hatten ja auch schon Dichterbünde sozusagen angesprochen, die sich vor allem am Anfang ihrer Karriere also zusammenschließen.
Genau, das ist, glaube ich, gar nicht so selten, dass es tatsächlich ein Etablierungsphänomen ist und dass gerade jüngere Autorinnen und Autoren sind, die versuchen, sich zu etablieren. Und dann gibt es natürlich auch das Phänomen, dass diejenigen, die dann erfolgreich werden, relativ schnell ausscheren aus der Gruppe. Ich wollte aber gerne noch was auch zu der Frage des Dissens der Konfliktträchtigkeit sagen, wenn ich darf. Weil ich glaube, da muss man auch so einen Unterschied machen zwischen der Praxis und sozusagen der Repräsentation von Gruppen, ne? Also in der Praxis müssen natürlich Aufgaben einfach delegiert werden. Natürlich kann man dann immer fragen, wie wird mit Dissens umgegangen, wie demokratisch wird das dann entschieden oder gibt es dann tendenziell ein, zwei Personen, die das am Ende redigieren und die das auch über die Köpfe der anderen hinweg tun. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt, den ich auch ganz interessant finde, der wirklich auch die Erforschung dann teilweise so schwierig macht, ist, dass wir oft einzelne Personen haben, die die Geschichte von solchen Gruppen oder Vereinigungen schreiben und ganz stark federführend sind in der Art und Weise, wie die wahrgenommen werden. Und da sozusagen dahinter zu kommen und zu schauen, wie waren eigentlich die realen Strukturen und die Abläufe und die Kommunikation, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Es ist jetzt vor kurzem bei Kiwi ein Buch erschienen über die Frauen in der Gruppe 47. Und das ist zum Beispiel ganz interessant, weil das wirklich teilweise Autorinnen sind, die man einfach nicht auf dem Schirm hat, weil das eben so stark von den männlichen Autoren der Gruppe geprägt wurde, die Gruppengeschichtsschreibung. Und deswegen, glaube ich, ist es wirklich nochmal wichtig, diese beiden Ebenen der Praxis und der Repräsentation auch zu unterscheiden und zu schauen, wie das jeweils die Abläufe sind.
Und wie das Kollektiv dann auch wieder, wie einheitlich es am Ende erscheint oder
Genau. Wie stark es vereinheitlicht wird, nicht auch zuletzt eben durch so eine Selbsthistorisierung. Ja.
Deutschlandfunk Kultur, das kollektive Schreiben ist unser Thema. Und ich hatte mich ja auch als Anlass für dieses Gespräch, die vermehrten Kollektivgründungen sozusagen zum Anlass genommen für dieses Gespräch, die Wiederentdeckung vielleicht des gemeinsamen Schreibens. Und ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ob das jetzt aber ein Symptom ist, also ein Symptom für eine, zumindest vielleicht den Wunsch nach einer neuen Solidarität unter AutorInnen. Also es gibt eine Szene, die vor ziemlich genau einem Jahr passiert ist auf der Leipziger Buchmesse, die mir immer noch so vor Augen steht. Da hat Dinja Gücieta gerade den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik gewonnen und er sagte dann in seiner Dankesrede, es kommt eine neue Generation, also eine neue Generation von Schreibenden, ein bisschen wie Sie das auch gerade gesagt hatten, Frau Güntner. Und Dinja Gücieta sagte dann, die geht ganz anders um mit Hierarchien und mit Erfolg. Und deshalb bat er dann bei dieser Preiszeremonie alle Mitnominierten auf die Bühne und sie standen also gemeinsam und der Preisträger sagte also jetzt auch, das soll jetzt zumindest symbolisch oder in dieser Aufmerksamkeit, in dieser Preisverleihungssituation auch unser gemeinsamer Preis sein. Es sind tatsächlich auch immer wieder Diskussionen, die ich zum Beispiel beim Bachmann-Preis, bei diesem Wettlesen in Klagenfurt, wo man ja auch nach dem Vorbild der Gruppe 47 eigentlich noch viel konkurrenzbehafteter so aufeinander trifft, gegeneinander antritt, mitbekomme, dass die anwesenden Autoren dann auch manchmal überlegen, den Preis zu teilen und einfach zu sagen, wir teilen einfach alle Preise jetzt untereinander auf, auch das Preisgeld, was ja auch oft das Entscheidende bei so einem Preis ist. Frau Gröschner, wie nehmen Sie das wahr? Gibt es so eine neue Solidarität unter AutorInnen? Oder sind wir gerade an einem Punkt, wo dieser Wunsch nach Solidarität und gegen solche Preisentscheidungen gerade besonders stark ist?
Ich glaube, das hat es immer gegeben und es wird es immer geben. Ne? Es ist natürlich die Frage, wie sind eigentlich die Bedingungen des Schreibens? Und da würde ich sagen, braucht man eigentlich eine gute Gewerkschaft, ja. Mhm. Und es gibt ja auch Schriftstellerverband und auch Leute, die sich damit beschäftigen, darum kümmern, da aktiv sind. Und ich finde das sehr wichtig. Und das hat ja in den 90er Jahren auch, gab es ja so eine Art, ich will nicht sagen Verachtung, aber doch so ein Heruntermachen der Gewerkschaften oder so eine ArbeitnehmerInnenvereinigung, wie immer man es auch nennen mag. Aber ich glaube, das ist jetzt auch wieder so eine Frage bei KI, also und was ist noch Autorschaft und was nicht. Ich glaube, es gibt diese Solidarität untereinander und es gibt eben auch eine Frage, wie ist man solidarisch in den Strukturen? Und ich glaube, das muss zusammen einhergehen, ja, weil das eine ist vielleicht für das Zusammenwirken ganz toll, aber wenn die einen nach Hause gehen und wissen nicht, wie sie ihre Familie ernähren sollen mit dem Schreiben und dann doch wieder irgendeinen Brotjob machen und die anderen eben nicht, dann ist es schwierig. Und ich finde es immer besser, wenn es einfach grundlegend alle davon leben können, die das wollen, ja. Und was so Preise teilen angeht, das ist natürlich sehr doch etwas, was wirksam aussieht, aber dann schon schwierig ist in der Frage, wer zahlt denn eigentlich die Steuern dafür? Also letztendlich muss man ja dann auch einen Weg finden, dass man quasi sich gegenseitig Rechnung schreibt oder sowas. Keine Ahnung, aber das trifft dann wieder auf diese praktischen Fragen.
Ja. Absolut. Frau Güntner, es könnte ja tatsächlich auch jetzt sein, dass aus diesem großen Kollektiv der 18 AutorInnen, die wir kommen, verfasst haben, dass man jetzt auf Situationen trifft, wo zwei Leute für denselben Preis nominiert sind, ne? Wo man auf einmal wieder in eine Konkurrenzsituation trifft. Wie solidarisch oder wie kollektiv würden Sie mit so, oder vielleicht gab es so eine Situation, ne, auch schon in dieser Gruppe, wie würden Sie damit umgehen oder wie gehen Sie damit um?
Naja, erstmal freue ich mich natürlich, wenn Leute, die bei uns mitgemacht haben, weil es ist ja für die allermeisten sehr prekär. Und genau, freue mich natürlich immer, wenn jemand was kriegt und freue mich natürlich auch, wenn ich selber mal zwischendrin was kriege. So, ne? Und die Frage ist, also wir haben jetzt tatsächlich auch über was so Aufteilung angeht, also da muss ich ja sagen, da sind wir zum Beispiel, wenn ich jetzt mal nur uns drei nehme, ja auch noch im Prozess, also müssen wir erstmal rausfinden, wie machen wir das eigentlich, also wir haben natürlich alles ganz gerecht gedrittelt jetzt und dann und unter den 18, also haben wir auch alles ganz gerecht aufgeteilt natürlich, aber wenn man dann überlegt, okay, wie ist es jetzt eigentlich mit Arbeitsstunden, dann müsste man jetzt eigentlich doch mal Arbeitsstunden aufschreiben, weil man sich vielleicht am Ende dann doch ja wieder auch gegenseitig, ohne es zu wollen, ausbeutet oder sich selbst ausbeutet im Namen der Gruppe. Ne? Und das sind lauter so Fragen, also wo ich auch das Gefühl habe, es ist halt so ein bisschen auch so Learning by Doing. Jetzt haben wir das so gemacht, jetzt haben wir Erfahrungen gemacht, wenn wir weitermachen, machen wir neue. Und haben aber irgendwie jetzt auch schon so Futter und wissen irgendwie, was funktioniert und was nicht und wo wir vielleicht auch genauer hingucken müssen, um die Gruppe zu schützen. Also weil das natürlich gibt es Diskussionen, es gibt auch mal Konflikte oder so. Die Frage ist halt, wie man die löst und gerade beim Geld, weil es eben für die allermeisten immer zu wenig ist und nie reicht. Aber ich würde dann halt denken, es ist halt dadurch, dass es ein strukturelles Problem ist, es müsste halt eigentlich ganz woanders ansetzen, weil wir untereinander, dass es da auch dann, also ich meine jetzt nicht uns als Gruppe, aber so generell im Betrieb, dass es dann da auch zu Neid kommt, ja, hat ja einfach mit diesem komischen System zu tun, in dem wir alle drin sind und Fördersystem und wer was bekommt und wer eben nie was bekommt, das sind ja so da ist die Frustration ja zum Teil so groß und da müsste sich halt extrem viel ändern, auch was zum Beispiel so Teilhabe für Menschen, die Care-Verantwortung haben oder so, also dass es nicht einfach mehr Stipendien gibt für Schreibende, die Angehörige oder pflegen oder Kinder haben, also dass es das immer noch nicht in der Form gibt, dass das immer noch so schwierig ist anzuerkennen, dass es unterschiedliche Lebens- und Arbeitsrealitäten gibt und das ist ja per se schon, ist da eine Schieflage drin und es ist ungerecht. Und deshalb muss ich sagen, für mich ist schon so, die Arbeit im Kollektiv hat ja, die setzt dem ja auch was entgegen. Also, dass wir eben nicht diese komischen, gerade wenn es um Preise geht, so diese Rennpferdchen sind, ne, die so gegeneinander antreten, was ich einfach nicht gut aushalten kann, sondern dass man sich dem so entzieht, das finde ich tatsächlich als Perspektive neben meiner eigenen Arbeit, finde ich das Also kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, ohne das so weiterzumachen.
Ich hätte es besonders toll gefunden, wenn dieses Jahr in Leipzig 18 AutorInnen auf der Bühne gestanden hätten bei der Preisverleihung. Aber genau, Stichwort Utopie, das würde ich Sie tatsächlich gerne alle noch zum Abschluss fragen. Welche Utopie steckt für Sie denn im kollektiven Schreiben, Frau Tomalla? Vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob sich historisch eine Utopie durchzieht oder ob Sie aktuell eine Utopie sehen in kollektiven Schreibprojekten?
Ich glaube, dass sich das nicht auf eine Utopie vereinheitlichen lässt. Es gibt, glaube ich, tatsächlich ganz unterschiedliche eben Utopien, die mit dem kollektiven Schreiben verbunden sind, eben ökonomischer Art. Ja, also ich würde schon sagen, zu der Frage gerade auch nochmal, dass es jetzt gerade Prekarisierung und Hierarchien, Machtgefälle im Literaturbetrieb natürlich verstärkt thematisiert werden. Ich wäre, glaube ich, nur wie die anderen beiden auch vorsichtig bei der Frage, also sozusagen, ich glaube, Kollektive können auf jeden Fall eine symbolische Geste dagegen sein, aber sie ändern natürlich erstmal wenig an den Strukturen und dann ist, glaube ich, der andere Punkt, dass Kollektive natürlich auch nicht automatisch nicht hierarchisch sind. Also ich glaube, sozusagen von dieser Idealvorstellung muss man sich auch verabschieden, selbst wenn sie sich oft so definiert und begriffen haben und es natürlich immer wieder auch eine Idee ist, ja, dass man über Kollektive eine andere Art der Gemeinschaftsform und des Gemeinschaftslebens inszeniert und auch einprobt, einübt, das tatsächlich auch ein gesellschaftliches, also nicht nur literarisches, sondern auch ein gesellschaftliches Leben betrifft. Und dann gibt's natürlich immer wieder auch ästhetische Zielsetzungen, also dass man über das kollektive Schreiben tatsächlich versucht, sowas wie eine schriftstellerische Avantgarde-Idee durchzusetzen, sich für eine andere Literatur einzusetzen, sei es nach 45, ja, dass man sagt, man will sich von einer faschistischen Literatur abwenden, oder sei es vielleicht in der Gegenwart, dass man in bestimmten Kollektivprojekten eine Mehrstimmigkeit, auch eine sprachliche Mehrstimmigkeit zur Geltung bringen will. Also das sind sozusagen ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt eine große Bandbreite von kollektiven Utopien. Viele von denen kehren tatsächlich auch wieder, würde ich sagen.
Frau Gröschner, was ist die Utopie, die Sie kollektiv verfolgen?
Ich habe ein ganz, ganz gebrochenes Verhältnis zum Begriff Utopie. Ich kann da jetzt gar nichts zu sagen.
Und Frau,
ich mache einfach weiter.
Vielleicht das Beste.
Ja, das Weitermachen, genau. Das ist doch, ne, das ist überhaupt die Beste von allen, wenn es überhaupt schon. Wir haben zum Beispiel auch, wir haben ja so ein utopisches Kapitel ganz am Ende. Und da haben wir uns zum Beispiel auch dagegen entschieden, dieses Wort zu benutzen und Pakete der Zukunft genannt. Und genau, also ich freue mich da.
Wir sprechen immer von den utopischen Splittern. Das finde ich eigentlich auch ganz schön.
Oh ja.
Und der ideale Staat, das darf man vielleicht verraten, wird ja auch, Frau Gröschner, bei Ihnen am Ende nicht gegründet.
Nee, ist eine Mogelpackung.
Über das gemeinsame Schreiben haben wir gesprochen hier im Deutschlandfunk Kultur, über literarische Zusammenarbeit, über Kollektivromane, kollektive Bücher und über Solidarität auf dem Buchmarkt. Meine Gäste waren die Autorin und Journalistin Annette Gröschner. Ihr aktuelles Buch, das hat sie gemeinsam mit Peggy Mädler und Wenke Seemann geschrieben. Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat, heißt es, erschien im Hansa Verlag. Verena Güntner war zu Gast, sie ist Teil des Kollektivs Liquid Center und das hat gerade einen Kollektivroman herausgegeben, an dem 18 AutorInnen mitgeschrieben haben. Wir kommen, heißt der Roman, ist erschienen bei Dumont. Und Erika Tomalla, Professorin für Buchwissenschaft und digitale Buchkultur an der Universität in München, hat mitdiskutiert. Vielen Dank an Sie alle drei für das Gespräch.
Ja, danke. Danke.
Danke.
Und ganz egal, ob Sie das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur jetzt allein oder gemeinsam gehört haben, dafür bedanke ich mich auch. Mein Name ist Miriam C. und ich wünsche Ihnen jetzt gutes Weiterhören.